Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Wir haben ja hier schon ein paar Mal diskutiert, dass bei Bayer Leverkusen nicht alles Roger ist. Das Schmiteinander hat zuletzt irgendwie nicht mehr gepasst und jetzt ist er halt weg. Und die Frage ist, ob Bayer Leverkusen in den nächsten Wochen wie ein Taifun über die Bundesliga fegen wird. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Geh mal kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit Konstantin Eckner auf Spielverlagerung von spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Grüß dich, Konstantin, und danke für die Unterstützung bei der Einleitung.
Alles Ruhe oder was?
Und mit Christopher Ramm von mirseinrot.de auf Twitter ist er @ramc. Grüß dich, Christopher.
Grüß dich.
Volle Mannstärke wird auf Twitter schon gefeiert. Schön, freut mich. Wieder zu dritt. Und klar, wir schauen auf Bayer Leverkusen, auf den Trainerwechsel, aber vorher natürlich wie immer die Frage, was nehmt ihr von diesem 23. Spieltag mit in die Woche? Christopher?
Ich nehme zwei Sachen mit, nämlich, oder eigentlich nur eine Sache, nämlich fragwürdige Interviews, die ich vor und nach den Spielen gehört hatte. Und Nummer eins ist Roger Schmidt, da werden wir sicherlich nachher nochmal dazu kommen, der nach dem Spiel gegen Dortmund so sinngemäß gesagt hatte, er hat einen leichten Aufwärtstrend erkennen können, was für den neutralen Zuschauer zumindest etwas befremdlich wirkte. Und last but not least dann am nächsten Tag, das nochmal getoppt wurde von der wundervollen Aussage von Marc Stendera.
Nein!
Dass er doch, dass das doch viel, viel, viel gejammert wäre und dass wir nicht beim Frauenfußball wären, sondern dass hier schließlich in der Bundesliga nur Männerfußball gespielt wird. Und ja, die Aussage hatte mich irgendwie so leicht gedanklich zurückgesetzt in die 50er Jahre und hat mich nur kopfschütteln vor dem Fernseher sitzen lassen, weil ich gar nicht wusste, wie ich das so, diesen blöden Gedankengang irgendwie verorten sollte. Also bin dann, glaube ich, zu dem Schluss gekommen, dass blöd eigentlich schon der richtige Weg ist dazu.
Mhm. Konstantin, was nimmst du mit?
Ich habe nichts, tut mir leid. Ich wurde entständerat.
Du hättest auch Ständerer gebracht. Das nimmst du mit?
Das ist das Los des zweiten Mannes im Fazit-Segment bei uns. Was nehme ich damit? Dass manche nur beim Fußballspielen bleiben sollten und das öffentliche Reden komplett hinter sich lassen sollten. Ja, das wäre von Vorteil. Ja, übrigens steht der ist nicht der Erste.
Das ist richtig.
Es gibt einige Fußballer, die durch zum Beispiel Halbzeitauftritte bei Sky sich nicht unbedingt immer von der besten Seite zeigen.
Man hat eigentlich nur 30 Sekunden Zeit und schafft es dann trotzdem, sich komplett zu disqualifizieren. Das ist eigentlich auch schon wieder eine Leistung.
Das ist eine Leistung. Also ich glaube, im Showbusiness nennt man das dann Get Your Shit In. Und weißt du, man hat dann einfach so ein paar vorgefertigte Phrasen, die muss man einfach reinbringen. Also so, ich denke mal, Stendera hat sich einfach vorher überlegt mit seinem Medienberater, ja, wir müssen mal ein paar Themen setzen, wie man das auch so macht. Also gerade auch in der Politik, man muss einfach mal ein Thema setzen.
Und er hat gesagt, genau, das
auf der
Framing.
Agenda steht einfach Männerfußball nach dem Erfolg, Paul Dardai. Wollte eben Stendera da auch auf den Zug aufspringen. Vielleicht ist es auch schon ein angedachter Transfer zu Hertha BSC. Wer weiß.
Ja. Super Strategie. Wenn es bei der eigenen Mannschaft nicht läuft, lass uns mal ein bisschen frauenfeindlich sein in den Interviews. Komm.
Ja, natürlich. Also es ist vollkommen logisch. Ich meine, und er hat aber auch nochmal festgestellt, dass in der Männerbundesliga Männerfußball gespielt wird. Ich meine, das hätte ich natürlich also so nicht gedacht. Ich hatte immer gedacht, das wäre gemischter G-Jugendfußball. Das war nochmal zur Richtigstellung auf alle Fälle ist notwendig. Ja. Ich möchte nur dann, dass am besten nächstes Wochenende dann festgestellt wird in der Frauenbundesliga, dass da echter Frauenfußball gespielt wird.
Ich habe an diesem Wochenende mal wieder festgestellt, ich habe jetzt nicht so viel gesehen, aber ich habe an diesem Wochenende festgestellt, dass dieser Männerfußball, der in der Bundesliga gespielt wird, ganz schön schlecht ist teilweise. Also richtig schlecht, ehrlich gesagt, von manchen Teams. Und wenn man jetzt diese Vorurteile wirklich so dann bemühen möchte, dann und vielleicht dann unterstellen möchte, dass Männer mutig sind, dann möchte ich das einfach auch mal sehen auf dem Platz. Also nur Gequatsche mit diesem Männerfußball und erstens sind natürlich sowieso völlig idiotisch, wie Christopher schon gesagt hat, aber dann ist es ja dann doch eher Hasenfußfußball, der Hasenfußball. Hasenfußfußball oder Hasenfußball? Hasenfußfußball, der da von den meisten Teams gespielt wird. Unser Hauptthema heute natürlich der Trainerwechsel bei Bayer Leverkusen. Roger Schmidt ist weg nach der 2-6 Niederlage in Dortmund und den Aussagen danach auch. Und Taifun Korkut ist der neue Mann. Lass uns über Korkut später sprechen. Konstantin, du hast das Spiel gesehen, Dortmund gegen Leverkusen. Einzige richtige Entscheidung, danach zu sagen, es reicht. Oder hätte man das schon früher so entscheiden müssen? Oder hätte man es noch weiter probieren sollen mit Roger Schmidt, deiner Meinung nach?
Also ich gehe davon aus, dass seine Tage sowieso gezählt waren in Leverkusen. Ich glaube, dass es eher darum gegangen wäre, geht er bis zum Ende der Saison noch mit der Mannschaft oder wird er eben jetzt schon entlassen? Also ich glaube, dass schon der Plan war, dass man erst zum Ende der Saison dann von ihm trennt und dann womöglich ihn durch einen anderen Schmidt ersetzt. Aber nach diesem Auftritt 2-6 in Dortmund, und da muss man auch ein bisschen in die Historie schauen, obwohl ich das immer nicht ganz so wichtig finde, aber trotzdem, also in den letzten Jahren hat Bayer, Bayer Leverkusen, selbst wenn Dortmund sehr, sehr stark war, es eigentlich immer geschafft, ein ebenbürtiger Gegner zu sein. Und in dem Spiel, obwohl sie zweimal auf ein Tor herankamen, waren sie es eigentlich nicht. Also es stand zwischenzeitlich auch mal 2-3 für Dortmund, aber trotzdem sah es nicht so aus, als wäre Leverkusen auf Augenhöhe mit Dortmund. Und was sich auch wieder bewahrheitet hat, was wir auch schon mal angesprochen haben oder was ich schon mal als These so formuliert hatte, dass eben Leverkusen nur dann gewinnen kann, wenn Schmidt einen sehr guten Plan gefunden hat, also wenn er die Schwachstelle des Gegners gefunden hat und den Plan seiner Mannschaft geben konnte, dann war es möglich für Bayer zu gewinnen. Haben sie hingegen keinen ganz konkreten Plan, wie sie den Gegner knacken können und kassieren dann noch zu Beginn des Spiels ein Gegentor, war meistens die Sache schon gelaufen. Und das war in dem Spiel ja auch eigentlich so. Man hat frühes Gegentor kassiert und kam eigentlich nicht mehr zurück. Wie gesagt, auch eins der beiden Tore von Leverkusen war auch noch ein Freistoß von Wendell. Natürlich ein schönes Tor gewesen, aber auch das kam jetzt nicht irgendwie aus dem Spiel heraus. Also insgesamt, ja, war es einfach ein sehr, sehr schwacher Auftritt. Und dadurch, dass auch der Kader hier rein von der Qualität her, von der individuellen Qualität her, schon zu den Besten der Bundesliga gehört und die Ergebnisse einfach ausbleiben. Konstanz ist sowieso ein Fremdwort aktuell in Leverkusen. War es wahrscheinlich dann so der Moment, wo man die Reißleine ziehen musste oder zumindest sich benötigt war, die Reißleine zu ziehen, ob das jetzt den großen Aufwind nochmal bringt und was will man überhaupt noch schaffen in der Bundesliga. Also klar, der Abstand nach oben zu den Europa League-Plätzen bei 5 und 7 Punkten, das ist also noch machbar. Aber ob jetzt mit den Pfeifen und Brokkot dann das bestellen wird, werden wir sehen. Also man hat einfach, ich glaube, meine auch Trennung.
Aber Christopher? Ich fand's eigentlich relativ spannend in Bezug auf die Aufstellung, die Roger Schmidt gewählt hatte, die ja schon ein bisschen angedeutet hat, dass da irgendwas im Argen liegt. Einerseits Bellarabi draußen gewesen, Chicharito draußen gewesen, Dragovic hat nicht gespielt, den man vielleicht hätte erwarten können. Brandt eigentlich das komplette Spiel nicht reingekommen, die kompletten 90 Minuten draußen gesessen. Es sind eigentlich zumindest 3 oder 4 Spieler, die man hätte eigentlich erwarten können, gerade in so einem Topspiel. Und da hat Roger Schmidt dann schon zumindest für mich dann eigentlich klar durch und deutlich signalisiert, okay, da scheint es irgendwo auch einen Riss innerhalb der Mannschaft zu geben, da scheint es nicht mehr so 100%ig zu stimmen. Ja, das komplette Spiel hat es, glaube ich, dann auch so wiedergegeben. Ich glaube, Schmidt hätte sicherlich auch noch seinen Job behalten, hätte man vielleicht auch 2-3 einfach verloren und wäre dann halt hinten raus dann nicht mehr so komplett eingebrochen ab der 65. Minute, als er dann Dortmund ja noch im Endeffekt die 3 oder 4 Tore dann geschossen hat. Hätte man sich irgendwo in dieser Sphäre dann bewegt, dann wäre es sicherlich auch noch weitergegangen. Aber es ist einfach die Anzahl an der Gegentore hat da, glaube ich, das schon ein ziemlich volle Fass, was Konstantin jetzt auch hier skizziert hat, dann auch zum Überlaufen gebracht.
Wir haben ja schon ein paar Mal über Bayer Leverkusen gesprochen und haben ja da auch festgestellt, dass es ja eigentlich gegen die guten Mannschaften immer ganz gut läuft und die Ergebnisse auch da sind. Jetzt vielleicht nicht immer Siege, aber es ist zumindest immer ein knappes Spiel. Und das Problem war, waren ja eher die Spiele gegen die schwächeren Mannschaften, als man selber das Spiel machen musste. Konstantin, jetzt hat man gegen einen Gegner, ja, der ja schon eher das Spiel selber macht, dann trotzdem so eine Packung bekommen. Ist das vielleicht auch nochmal so ein ausschlaggebender Punkt, dass sich da die Verantwortlichen denken, jetzt klappt es gegen die Starken auch nicht mehr, wo soll das enden? Ich meine, es waren jetzt 3 Niederlagen in Folge und 2 davon waren ja wirklich richtig heftig. Gegen Atletico Madrid 2-4 und jetzt gegen Dortmund 2-6 und zwischendrin auch mal in der Bundesliga 0-2 gegen Mainz. Also gegen Mainz, das hätte man vor ein paar Wochen vielleicht auch gar nicht so überraschend gefunden, aber dass es halt jetzt gegen Atletico und gegen den BVB halt solche Klatschen gibt, das ist ja dann nochmal das, was eben noch draufkommt zu den eh schon großen Problemen, die es vorher gab.
Absolut. Ich glaube, dass das auch ein Grund war, dass man nur die Reißleine gezogen hat. Optimale Voraussetzungen für einen Leverkusen-Sieg waren eben neben dem, was ich angesprochen habe, dass eben Schmidt am besten eine Schwachstelle identifizieren musste oder konnte und die dann sozusagen seiner Mannschaft nahebringen konnte, wie man die bespielen kann, war es immer auch ein Faktor, wenn der Gegner zumindest gleiche, also wenn die Ballbesitzverteilung gleich war, wenn der Gegner auch so um die 50% oder eben sogar mehr Ballbesitz hatte, also auch einige Aufbauszenen selber kreieren musste. Das war zum Beispiel im Frankfurt-Spiel der Fall, als man 3-0 gewonnen hat. Frankfurt hatte in der ersten halben Stunde, in der ersten Halbzeit, nicht viele Aufbauszenen gehabt. Und Leverkusen konnte sich das dann ein bisschen anschauen und eben mit dem eigenen Pressing- und Umschaltspiel dann natürlich auch Schwachstellen bei Frankfurt ausloten, was eben gegen Top-Mannschaften auch normalerweise der Fall sein sollte, also gegen Dortmund zum Beispiel, die ja auch in diesem Spiel mehr Ballbesitzanteile hatten und dann irgendwie ein bisschen als Heimteam auch zumindest ein bisschen die proaktivere Mannschaft waren, wobei die Verteilung jetzt nicht ganz so krass war in Richtung Dortmund, aber trotzdem. Also Leverkusen musste ja nicht mal sich ganz so stark am Spielaufbau oder an der Spielgestaltung beteiligen, hin und wieder schon, aber eigentlich konnten sie in diese abwartende Rolle gehen und dann versuchen, Balleroberungen zu forcieren und dann ins Umschaltspiel zu gehen. Und wenn man dann aber das Spiel trotzdem verliert, weil man defensiv so instabil ist, wie jetzt eben gegen Dortmund und wie auch gegen Atletico, dann bleibt da eigentlich kein richtiges Argument mehr für Roger Schmidt, was schon etwas schade ist, weil ich eigentlich finde, dass er einer der interessanteren oder einer der interessantesten Trainer in der Bundesliga ist und an sich auch ein sehr, sehr intelligenter Fußballdenker. Aber am Ende, ja, das sind so die, wie sagt man, die Mechanismen des Geschäfts.
Ja.
Und natürlich ist es an sich auch trotzdem interessant zu sehen, warum es bei Leverkusen eben seit geraumer Zeit eher bergab geht als bergauf. Also vor der Saison hätte man sie ja eher auf Platz 3 womöglich eingeschätzt. Also Dortmund, also Bayern, Dortmund und dann Leverkusen.
Ja, das haben sogar, also viele haben, ich habe mir auch gedacht, vielleicht ist eher Leverkusen so die zweite Kraft. Also ich hätte eher gesagt, vielleicht eher mit Tendenz nach oben als mit Tendenz nach unten vor der Saison.
Genau. Und wenn man jetzt mal sagt, okay, diese Einschätzung war nicht ganz richtig, weil RB Leipzig vorn reingestoßen ist, ist ja vollkommen richtig oder kann natürlich passieren, dann sagt man Bayern, Leipzig, Dortmund und dann müsste aber Leverkusen wenigstens Vierter sein. Wenn jetzt Leverkusen aktuell Vierter wäre anstatt Zweiter, wäre überhaupt keine Krise bei Bayer zu sehen. Also wenn man jetzt anstatt Hoffenheim hat aktuell 41 Punkte, knapp also 2 Punkte hinter Dortmund, 8 Punkte hinter Leipzig, wenn man auf der Position wäre, also 11 Punkte mehr hätte auf Platz 4, dann wäre die Welt in Leverkusen eigentlich in Ordnung. Klar, man würde vielleicht mal fragen, warum geht es nicht mal noch ein bisschen höher hinaus, aber der Roger Schmidt würde nicht in Frage gestellt werden, geschweige denn entlassen.
Ja, aber 11 Punkte ist halt eine Menge.
Aber also, 11 Punkte ist eine Menge, ein negatives Torverhältnis nun nach der 2-6 Klatsche in Dortmund. 11 Niederlagen. Also 11 Niederlagen. Das ist eigentlich so viel wie, oder das ist nur eine Niederlage weniger als die meisten Abstiegskandidaten in der Bundesliga.
Ja, es sind halt diese extreme Unkonstanz, die ja eigentlich mehr schon letztes Jahr beinahe zum Verhängnis wurde, als wir ja schon mal einen größeren Block zu Leverkusen gemacht haben und als Schmidt ja dann irgendwie noch die Kurve gekriegt hat. Es fehlt halt einfach auch daran, so vor allem auch, was Christoph ja schon angesprochen hat, gegen die kleineren Mannschaften nochmal zu überzeugen und dann einfach auch mal vielleicht auch in An- und Abführungsstrichen irgendwelche dreckigen Siege einzufahren und die Punkte einfach mitzunehmen. Da fehlt es halt auch jetzt über die Zeit hinweg, als wir ja schon das letzte Mal drüber gesprochen haben, einfach auch nach einem nachhaltigen Konzept für diese Probleme. Also wenn ich jetzt hier irgendwie Ergebnisse sehe, zu Hause gegen Freiburg nur 1-1 gespielt, gegen zu Hause gegen Ingolstadt verloren, dann die Nummer gegen das extrem schlechte Gladbach zu Hause 2-0 geführt und dann noch 2-3 verloren. Dann halt jetzt die Niederlagen, die halt gegen die Top-Teams jetzt wie Atletico und Dortmund jetzt noch on top kamen, die relativ deutlich und auch klar waren, dann sammelt man als Trainer eben relativ wenig Argumente dann für sich in diesen Fällen. Und das zeigt ja auch im Endeffekt die Tabelle. Es sind einfach einerseits klar die Siege, die irgendwo da sind. Auch jetzt das Hinspiel gegen Dortmund, was ja zum Beispiel auch gewonnen wurde. Das sind ja dann auch Ergebnisse, die Schmidt ja irgendwie auf der Habenseite auch hat. Auch das relativ gute Weiterkommen in der Champions League Quali, in der Champions League Vorrunde, spricht ja erstmal für ihn. Aber dann diese vielen Ausreißer einfach nach unten hin machen einfach das Team so schwierig. Und was Christoph ja schon angesprochen hatte, ist ja auch, das darf man sicherlich auch nicht vergessen, der Kader hat ja qualitativ auch zugenommen. Und gerade auch von Spielern wie vielleicht einem Brand, einem Tar, würde man ja auch perspektivisch sagen, die müssen sich eigentlich noch entwickeln und vielleicht irgendwie den nächsten Schritt machen von einem guten Perspektivspieler, der vielleicht auch bei Olympia oder bei der U21 überzeugt hat, hin zu einem etablierten Bundesligaspieler. Und das fällt in der Saison relativ schwer, diese Bewertung halt für einen Leverkusener Spieler zu treffen. Also wenn jetzt die Frage im Raum stehende, wer ist jetzt der konstanteste Leverkusen-Spieler in dieser Saison, dann hätte ich wirklich Probleme, da jemanden zu finden. Und am ehesten würde ich dann noch diese Rückfalllösung wählen und sagen, Bernd Leno, weil er mir einfach derjenige Spieler ist, der vielleicht am wenigsten Fehler gemacht hat.
Und interessant ist auch, wenn man nochmal den Vergleich über die Spielzeit hinweg sieht. Atletico ist da ein gutes Beispiel. Also jetzt hat man 2-4 gegen Atletico zu Hause verloren. Vor 2 Jahren in gleicher Position, also auch im Achtelfinale, das war auch im Achtelfinale, gewinnt man gegen Atletico zu Hause, scheidet dann im Elfmeterschießen im Vicente Calderón aus, das ist ein Hexenkessel. Atletico war damals in meinen Augen auch noch mindestens eine Klasse besser als jetzt, auch was die Form betrifft. Und ich meine, bei Atletico läuft es ja dieser Saison nicht gerade rund. Und jetzt kriegt man von Atletico 4 Tore zu Hause eingeschenkt. Und das eigentlich Gleiches gilt für dieses Dortmund-Spiel, weil gegen Dortmund sah man oftmals gut aus. Also selbst in den Klopp-Jahren, wo es sehr, sehr gut für Dortmund lief, war es gegen Leverkusen immer schwer. Und da hat man auch gern mal gegen Leverkusen verloren, selbst zu Hause. Und jetzt geht man komplett ein. Also ich glaube auch, jetzt mal abgesehen von den taktischen Inhalten, über die wir gerne diskutieren, ich glaube auch, dass der Schock bei Leverkusen, man bleibt ja da eigentlich im Verein immer relativ lang ruhig, aber ich glaube, dass der Schock jetzt bei Leverkusen einfach sehr groß war, dass man gesehen hat, okay, wir entwickeln uns zurück. Also wir sind jetzt nicht mal mehr so der Viertplatzierte, ja, der vielleicht ein bisschen als graue Maus dahergeht. Nein, wir sind jetzt mittlerweile im Mittelfeld angelangt, kriegen jetzt im Achtelfinale zu Hause von einer aktuell nicht unbedingt überragenden Atletico-Mannschaft 4 Tore eingeschenkt und werden dann von Dortmund mehr oder weniger überrollt. Und es ist ja nicht so, dass Dortmund aktuell jetzt die Übermannschaft ist. Klar, aktuell einen kleinen Lauf hat jetzt die Mannschaft auch mittlerweile, aber also ist es trotzdem ein Unterschied, ob man 1-0 oder 0-1 verliert oder 2-6. Und dieses 2-6, das war jetzt einfach so in meinen Augen der Sargnagel für Schmidt. Also ich denke, dass die Entscheidung jetzt nicht unbedingt im Voraus geplant wurde, dass man gesagt hat, okay, wenn wir jetzt Dortmund verlieren, dann ist Schmidt weg. Ich meine, die Situation gab es in der letzten Saison, wenn ich mich recht entsinne, da musste er in Darmstadt gewinnen, lag da auch zwischenzeitlich zurück. Ja, dann hat die Mannschaft noch getreten, er hat seinen Job behalten und dann ging es etwas bergauf. Ich glaube schon, dass man mit ihm noch bis zum Ende der Saison vielleicht sogar auch darüber hinaus geplant hat oder es zumindest anschauen wollte. Aber jetzt hat man 2-6 verloren, 2-4 gegen Atletico. Das war es dann einfach irgendwie auch. So schade es eben, wie gesagt, für den Trainer, also leid mir es tut für den Trainer Schmidt. Aber irgendwo sitzt in meinen Augen jetzt der Schock in Leverkusen tief. Man gibt sich dort auch gern mal zufrieden mit einem Platz 4 oder Platz 5, aber aktuell sieht es eher so aus, als würde sich der Verein so zurückentwickeln, dass man ja auch darum fürchten muss, dass dann alle guten Spieler gehen, weil der Kader ist gut ausgestattet und man wird nicht nur dann womöglich nicht nur Brand verlieren, sondern auch andere.
Christopher, der Eindruck, dass Bernd Leno einer der konstantesten ist bei Bayer Leverkusen, täuscht übrigens nicht. Ich habe da jetzt kürzlich auch eine Zahl gelesen. 21 Großchancen hat der entschärft in dieser Saison. Das sind die meisten unter allen Bundesliga-Keepern. Das ist ja auch Wahnsinn, dass das nochmal dazukommt zu den eh schon jetzt nach diesen 2-6 38 Gegentoren, die Bayer Leverkusen kassiert hat. Zum Vergleich, Ingolstadt steht auf dem Abstiegsplatz, hat ein Gegentor mehr kassiert. Also das ist ja schon, ja, untere Hälfte oder unteres Drittel, was die Defensive anbelangt. Und dann immer noch mit Leno halt einen, der noch Großchancen entschärft hat. Also da hat man dann noch mehr zugelassen. Christopher Konstantin hat jetzt ein paar Mal gesagt, es tut ihm leid für Roger Schmidt und auch gesagt, dass er von ihm als Trainer viel hält. Du hast jetzt schon mal vorher die Außendarstellung auch mal kurz angerissen. Das ist ja auch was mit reinspielt in den Trainerjob. Also man braucht nicht nur eine gute Spielidee, sondern man muss die auch den Spielern natürlich vermitteln, muss die Spieler besser machen mit dieser Spielidee. Aber man muss ja auch seine Spielidee und sich selbst einfach verkaufen. Und also auch da finde ich, dass Roger Schmidt einfach Defizite hat. Und die Pressekonferenz nach dieser 2-6 Niederlage jetzt gegen Dortmund war ein Beispiel dafür.
Ja, das ist sicherlich auch noch ein weiterer Punkt, den an dem Schmidt dann an sich arbeiten muss. Ich denke sicherlich, dass er nochmal eine Chance irgendwo in der Bundesliga bekommt. Also das traue ich ihm irgendwie schon zu. Dafür hat er jetzt auch trotz allem relativ konstant gearbeitet. Aber der Punkt Außendarstellung, der Punkt auch, wie verkaufe ich denn eigentlich meine eigene Arbeit, da war er schon gefühlt unteres Mittelfeld, wenn man da irgendwie so ein Ranking innerhalb der Bundesliga erstellen will, wenn nicht sogar schon eher so die Abstiegsregion, weil er es einfach auch nicht geschafft hat, diese ja doch sehr, sehr aggressive Spielidee auch irgendwie so positiv besetzt zu bekommen und auch nach außen hin so zu verkaufen, dass es jetzt auch die richtige Überzeugung ist und die richtige Idee ist und welchen Mehrwert diese Taktik im Vergleich jetzt zu dem anderen taktischen, ich nenne es jetzt mal despektierlich, Einheitsbrei, den wir in der Bundesliga sehen, denn hat. Und das fehlte mir halt irgendwie so komplett. Also vor allem auch jetzt in der jüngsten Vergangenheit kam da halt relativ wenig. Und dann kommt natürlich dann dieser Faktor, die negativen Ergebnisse da irgendwo mit rein, was es natürlich dann auch nach außen immer schwieriger macht, diesen taktischen Ansatz oder die Spielaufstellung, Spieler, die spielen, nicht spielen, diese ganzen Aspekte, die da in den Trainerberuf mit reinspielen, dann die so positiv zu verkaufen, wenn man eben irgendwelche Spiele hat, die man halt irgendwie sang- und klanglos 0-3 verliert oder 2-4 oder mal zu Hause gegen einen Abstiegskandidaten, Großabstiegskandidaten 1-2 verliert, dann wird es dann einfach auch schwierig und dann sammelt man noch weniger Argumente, wenn man jetzt sich nur auf die Fakten konzentriert und sagt, ja gut, er ist vielleicht nicht der große Redenschwinger, aber er holt halt die Ergebnisse. Und selbst das hat er dann nicht, irgendwie nicht mehr gepasst. Und dann kommt dann, glaube ich, das eine noch zum anderen dazu. Und dann wird es dann auch schwierig, sich in diesem Haifischbecken Bundesliga, um jetzt nochmal was fürs Rasenschwein einzuwerfen, sich dann zu behaupten.
Konstantin, neuer Trainer bei Bayer Leverkusen ist, und das haben sie jetzt auch nochmal rausgestrichen, dass es eben auch nur bis Saisonende erst einmal ist, Taifun Korkut. Ich habe mir jetzt, nachdem das gestern rauskam, also am Sonntag rauskam, dass Roger Schmidt nicht mehr Trainer ist bei Leverkusen, schon auch überlegt, wen könnte man jetzt da installieren, und es ist halt dann auch immer während der Saison schwer, einen wirklich großen Namen zu bekommen, auch aktuell in der Situation, in der sich bei Leverkusen befindet. Die sind Tabellenzehnter, meilenweit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Also Champions League ist ja, darfst du gar nicht in den Mund nehmen, das ist ja schon ein Erfolg, wenn es mit der Europa League noch klappen würde, 5 Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt, momentan gut, das ist aufholbar, aber trotzdem hinter den Erwartungen zurück und ja kurz vor dem Aus in der Champions League, also da kriegst du wahrscheinlich den ganz großen Namen nicht, jetzt ist es Taifun Korkut, der ja in Deutschland schon auf höherem Niveau Hannover 96 und den 1. FC Kaiserslautern trainiert hat und ja, also richtig erfolgreich war da ja nicht und jetzt so direkt was hängen geblieben, was jetzt irgendwie Spielidee anbelangt, ist bei mir jetzt auch nicht. Ich fand die Pressekonferenzen von Taifun Korkut immer recht, sag ich es mal, angenehm, also recht angenehme Ansprache, aber ja, mehr weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, also da hast du natürlich vollkommen recht, dass es schwer ist jetzt oder zum jetzigen Zeitpunkt einen Trainer zu finden. Wie gesagt, ich glaube, der Wunschkandidat ist aktuell nicht verfügbar. Der wird vielleicht im Sommer verfügbar sein, aber eben jetzt nicht in dieser Situation. Also musste man einen Trainer finden, der sich damit zufrieden gibt, jetzt die restlichen 11 Bundesligaspiele plus ein Champions-League-Spiel, mehr wird's ja dann nicht, zu absolvieren. Und da ist wahrscheinlich dann Korkut jemand, der aktuell ja auch nicht unbedingt so gefragt ist nach Hannover und Kaiserslautern, dass eben er ja verfügbar war und eben dann den Job gemacht hat. Also gerade er, ich meine, er kann ja jetzt in der Situation fast nur gewinnen. Geht es noch ein bisschen nach unten, kann man sagen, okay, ja, könnte ihn das auch nicht rumreißen. Geht es ein bisschen nach oben, kann er sich womöglich für andere Position dann bei anderen Clubs, vielleicht in der zweiten Bundesliga oder in der niedrigen ersten Bundesliga, wieder empfehlen, also wieder so ins Gedächtnis rufen zu können. Ja. Okay, was die Spielidee betrifft, ist ja vielleicht gar nicht so weit weg vom aktuellen Bayer Leverkusen, auch wenn das aktuelle Bayer Leverkusen eigentlich vom Grundsatz her ein bisschen näher an RB Leipzig dran ist, aber auch ein Kokut näher ein bisschen am Slomka-Fußball. Also 4-4-2, aber auch so leichte 4-4-2-2-2 Ansätze. Also mit relativ, aber eben mit größeren Abständen als bei Leverkusen. Das könnte ein bisschen ein Problem sein. Also was man bei Hannover zum Beispiel gesehen hat, ist, dass die Mannschaftsteile unter Kokut zu weit auseinander standen und die Sechser zu tief waren, die Flügelspieler möglichst zu weit aufgerückt sind, das Umschaltspiel dadurch ein bisschen auseinandergerissen wurde, auf das man sich konzentrieren wollte. Das heißt, also so von der reinen grundsätzlichen Idee ist man womöglich gar nicht so weit weg. Natürlich bei Hannover damals war es alles ein bisschen passiver, was Pressing betrifft, aber nicht durchgängig. Auch da gab es Phasen, wo man das versucht hat, etwas mehr Druck, also proaktiv auszuüben. Mhm. Mal schauen. Vielleicht lässt er auch vieles beim Alten. Wir müssen auch darüber nachdenken, dass die Leverkusener Mannschaft trotz Neuzugänge hier und da jetzt seit einiger Zeit von Roger Schmidt auf ein ganz bestimmtes System ausgerichtet wurde und ja Schmidt auch in den letzten Jahren eigentlich gar nichts daran geändert hat, also zumindest was die groben Züge des Systems betrifft. Es gab kleinere Detailanpassungen, Umstellungen, bestimmte Spiele, Flügelüberladungen, die praktiziert wurden, die natürlich auch nicht immer gleich aussahen, aber im Grundsatz hat diese Mannschaft seit längeren immer das eigene System gespielt.
Aber dann, das hört sich jetzt für mich so an, im schlimmsten Fall spielt bei Leverkusen in den nächsten Wochen ein halbseidenes Pressing mit zu großen Abständen zwischen den Mannschaftsteilen. Okay. Das
machen ja nicht, sind ja nicht die Einzigen in der Bundesliga.
Ja, okay. Ja, kann ja passieren, ja genau. Ja. Genau, das ist, ich meine, wer weiß. Wie gesagt, vielleicht geht es dahin und man wird trotzdem ein paar Spiele gewinnen. Das wäre doch ganz interessant dann, weil natürlich andere Bundesligisten jetzt, auch gerade im Mittelfeld, wenn man mal Gladbach herausrechnet, weil Gladbach bei Hacking anscheinend irgendwie die geheimen Akten von Lucien Favre gefunden hat. Den Scherz hat irgendjemand bei uns innerhalb der Redaktion gemacht, dass anscheinend Hacking mal die geheimen Akten von Lucien Favre gefunden hat und die lässt er jetzt ausführen. So spielt Gladbach aktuell. Ja. Ein bisschen eine... Ein Gedenkfußball an Lucien Favre. Okay, rechnen wir die mal raus. Ich meine, im Mittelfeld sieht es in der Bundesliga aktuell auch nicht so stark aus. Und da kann es natürlich trotzdem sein, dass Leverkusen aufgrund der individuellen Qualität hier und da mehr Punkte als die Konkurrenten oder die Tabellennachbarn holen. Ja. Interessant ist bei Leverkusen ja auch, das muss man vielleicht ein bisschen mit einberechnen, dass natürlich das System Schmidt hier und da zumindest, hier, nicht grundsätzlich, aber hier und da auch die Individualität eines Spielers etwas nivelliert hat. Zumindest ansatzweise. Das heißt, dieses, und das war vielleicht in dieser Saison gar nicht so extrem wie sonst, aber das natürlich dieses sehr intensive, kompakte Spiel gegen den Ball, dieses immer auf Intensität aussehen, immer auf 100% laufen, natürlich auch teilweise, individuelle Vorteile wiederum kaschiert, also ins Negative. Vielleicht gibt es ja einen Trainer, der dann einen etwas rohen und nicht ganz so ausgefeilten Ansatz hat. Vielleicht kommt ja dann sogar etwas mehr individuelle Qualität wieder zum Tragen. Das ist jetzt ein bisschen eine steile These, aber ich würde die Hypothese jetzt noch nicht aus dem Fenster werfen, sondern mal abwarten, was Kokut da tun kann. Vielleicht muss Leverkusen auch die restlichen 11 Spieler einfach so bestreiten, dass Bellarabi und Brandt und Chicharito im Zusammenspiel mit Kampel und Bender dann einfach ein paar grandiose Angriffe kreieren, improvisiert und dann gewinnen.
Das wäre ein guter Ansatz wahrscheinlich.
Vielleicht, also ich glaube, es wäre ein besserer Ansatz, als sich 2-6 in Dortmund auseinandernehmen zu lassen und keine Antwort auf Dortmunds Flügelüberladung zu haben. Das war jetzt irgendwie kein Beitrag.
Und dann erleben wir wieder den Klassiker, dass Korkut dann die ersten 3 oder 4 Spiele vielleicht gewinnt oder ja, 3 Siege, ein Unentschieden holt und dann vorzeitig verlängert wird. Und ja,
bis 2022 dann, ja.
Genau, und dann fangen die strukturellen Probleme dann ja meistens erst so nach 3 bis 6 Monaten dann wirklich erst an.
Nächsten Gegner für Leverkusen.
Die machen einen Schubert, ja.
Nächsten Gegner für Leverkusen Werder Bremen in der Liga. Dann Rückspiel Champions League Atletico Madrid. Dann Hoffenheim, Wolfsburg, Darmstadt. Und dann kommen erst Leipzig und die Bayern. Das heißt, wenn man bis Darmstadt auch noch punktet, dann könnte Korkut da tatsächlich ein paar Argumente zumindest sammeln für einen längeren Vertrag.
Grandios, wie man jetzt in den nächsten Wochen Bremen, Wolfsburg und Darmstadt hat.
Ja.
Drei Spiele, die aufgrund der eigenen Qualität eigentlich, also die kann man locker gewinnen. Und ich meine, auswärts in Hoffenheim ist aktuell auch nicht so übermäßig oder nicht so überragend. Und nachdem Leipzig-München.
Ja. Leipzig-München. Leipzig-München. Bitte? Dann kommt Leipzig in München erst. 28, 29. Ja. Spieltag, Anfang April.
Genau.
Ein bisschen hin, ja.
Aber danach dann spielt man gegen Freiburg.
Ja.
Auswärts, zu Hause gegen Schalke, auswärts Ingolstadt, auch alles machbare Spiele. Also ja. Nicht unbedingt so, dass man da jetzt nichts holen kann. Wie gesagt, man muss natürlich abwarten, wie Leverkusen auftritt und was Korkut versucht, aber also wie Christoph es nicht überraschen. Ich meine, ich weiß nicht, ob man ihm wirklich einen Langzeitvertrag dann an die Hand gibt, weil ich einfach glaube, dass der Wunschkandidat dann im Sommer kommt, aber vielleicht gibt man ihm den Assistenzposten.
Ja, Leverkusen ist halt auch jetzt ein Verein, das muss man, glaube ich, an der Stelle halt auch nochmal unterstreichen, die halt auch schon sehr also es nicht scheuen, zumindest auch mal den innovativen Weg zu gehen. Und da sind halt aktuell viele Trainer auch irgendwo fest unter Vertrag. Also Nagelsmann, Favre, vielleicht auch noch ein David Wagner. Die sind halt dann irgendwie schwer zu bekommen. Und gerade auch in dieser Saisonphase, so 10, 12 Spieltage vor Ende der Saison, da wird es einfach nicht passieren, dass einer der Mannschaften, die diese Trainer unter Vertrag haben, dann ihren Trainer dann freigeben, weil die ja dann wiederum genau vor dem gleichen Problem stehen. Ja. Und demzufolge wäre ja eigentlich nur die interne Lösung übrig geblieben, wenn man jetzt der breiten Masse, die am Markt ja noch wirklich überschaubar ist, nicht vertraut. Und dann wäre ja zum Beispiel Labbadia ist ja mal wieder aktuell der Erstgenannte, aber der hat sich ja in Leverkusen ja nun schon versucht.
Ja, also ich glaube, Labbadia war keine richtige Option.
Nein,
da gab es wahrscheinlich, ich habe das nicht mitbekommen, da gab es wahrscheinlich das ultimative Gerücht, dass nochmal Heinkes bei Leverkusen auftaucht.
Ja, aber da haben wir genau bei letzte Woche ja auch bei Ismail schon drüber gesprochen, ja. Dass das, warum sollte sich jetzt Heinkes das in dieser Situation antun?
Aber ich glaube, da hatte Leverkusen noch eher ein Argument als Wolfsburg. Aufgrund der gemeinsamen recht positiven Vergangenheit. Mhm.
Ja,
trotzdem war es, natürlich, du hast vollkommen recht, trotzdem war es sehr unrealistisch, aber also wenn, dann hatte Leverkusen wenigstens ein Argument, während Wolfsburg gar keins hatte. Ich glaube, die Wahl auf Korkut, man kann hier fast, ich weiß nicht, da gibt es kein richtig und falsch hier einfach in dieser Situation. Und wenn man es halb noch schafft, irgendwie die Saison zu überstehen, vielleicht jetzt sogar in Europa League zu kommen, mal sehen, oder eben einfach irgendwie im Mittelfeld zu landen. Dann, ich gehe einfach davon aus, dass Martin Schmidt dann im Sommer kommt.
Roger Schmidt ist nicht mehr Trainer von Bayer Leverkusen. Taifun Korkut, sein Nachfolger, erst einmal. Mal schauen, was die nächsten Wochen bringen werden. Leverkusen verliert in Dortmund mit 2-6. Ich habe ein ziemliches Kontrastprogramm zu diesem Spiel gesehen. Soll ich? Darf ich?
Ja.
HSV nein. Gegen Hertha BSC.
Nee, dann nicht. Nee,
dann nicht. ich sag schon noch was dazu, weil ich es ganz interessant fand, weil das Spiel eigentlich so ein bisschen exemplarisch für die Lage der Liga aktuell ist. Also am Ende gewinnt mit dem HSV sicherlich die Mannschaft, die mehr fürs Spiel getan hat, wenn auch nicht viel mehr. Hertha BSC macht halt nicht das 1-0, ausnahmsweise mal nicht, und gewinnt das Spiel halt dann nicht 1-0, obwohl ja so ein klassischer Hertha-Sieg eigentlich auch wieder möglich gewesen wäre, nämlich kurz vor dem Führungstreffer für den HSV hat Darida aus 30 Metern einfach mal draufgehauen, Papadopoulos mit dem Kopf dazwischen, der Ball geht ganz knapp am Pfosten vorbei, das wäre so ein recht typisches Hertha-Tor gewesen, und dann führen sie 1-0, dann gewinnen sie vielleicht auch so ein Spiel 1-0. Ich glaube, man kann Hertha BSC gar nicht so den großen Vorwurf machen. Die spielen halt so, weil sie wissen, das reicht immer noch für Platz 5. Und mein Gott, dann verliert man halt mal mit 0-1 in Hamburg, aber man wird die nächsten Wochen auch irgendwann mal wieder mit 1-0 gewinnen und ab und zu mal wieder einen Dreier holen, und dann bleibt man dann tatsächlich auch sogar am Champions League Platz 4 dran. Und ja, funktioniert er schon seit längerem bei Hertha BSC. Warum soll man groß was ändern an diesem Ansatz? Und beim Hamburger SV, ja, mein Gott, ich habe jetzt auch das DFB-Pokalspiel unter der Woche gegen Borussia Mönchengladbach gesehen, was man verloren hat. Ich finde ein bisschen unglücklich mit 1-2. Da war für mich beim HSV schon zu erkennen, dass man zumindest versucht, Pressing zu spielen, die Bälle in der gegnerischen Hälfte zu erobern. Aber dann ist halt auch die Frage, was dann damit passiert. Also man bringt, Bobby Wood ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Stürmer. Also jetzt vielleicht auf vielleicht nicht Top-Niveau Bundesliga, aber also auf jeden Fall einer, der eine Mannschaft da hinten rausholen kann mit seiner Qualität. Aber sie schaffen es halt zu selten, ihn in Abschlusspositionen zu bringen. Und dann kommen die Probleme in der Abwehr mit dazu. Jetzt hat am Sonntag Jung neben Papadopoulos in der Innenverteidigung gespielt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das jetzt erstmal die Lösung ist, weil der eigentlich einen ganz guten Job gemacht hat. Mavra ist ja länger verletzt jetzt, oder einen Monat verletzt ungefähr, hat sich im DFB-Pokalspiel verletzt und Giroud war jetzt geschwächt durch den Magen-Darm-Virus am Wochenende. Aber Jung hat sich da möglicherweise in die Abwehr reingespielt. War halt so ein Bundesligaspiel, bei dem man sich denkt, boah, man wird sich schon wünschen, dass beide Mannschaften ein bisschen mehr machen. Hertha BSC wollte irgendwie nicht so wirklich und der HSV, denke ich, kann momentan auch nicht. Und dann kommt da so ein Ergebnis raus und das ist aber, ja, jetzt würde ich sagen, gar kein so untypisches Bundesligaspiel gewesen. Christopher, du hast dich sehr gefreut auf diese Partie, hast die auch angeschaut am Sonntagabend. Es war wahrscheinlich nicht das Highlight deines Wochenendes, aber ja, was sind so deine Gedanken zu dem, was ich gesagt habe und zu dem, was du gesehen hast?
Ja, eigentlich kann ich es nur noch mal unterstreichen, dass wir zwei Bundesligamannschaften gesehen haben, wo vielleicht die eine nicht mehr konnte und die andere wirklich nicht mehr wollte. Und das ist ja schon rausgeziert, wer welche Rolle inne hatte. Ich war ein bisschen überrascht, dass Hertha so passiv gespielt hat, weil ja die Stimmungslage vor dem Spiel ja schon so war, dass Hamburg ja auch unter Druck stand. Also Bundesligaspiel gegen München, klar verloren. Okay, DFB-Pokal hast du jetzt gesagt, mehr oder weniger unglücklich ausgeschieden. Aber das Ergebnis stand halt nun mal da. Und dann erwartet man ja eigentlich zumindestens, dass dann noch dieser Faktor Selbstvertrauen jetzt nicht besonders groß ist. Hinzu kamen ja noch einige Verletzte. Und dass das Spiel von unter der Woche gegen Gladbach steckte ja auch noch relativ vielen Spielern in den Knochen. Deswegen würde ich jetzt eigentlich erwarten, oder bin eigentlich mit der Erwartungshaltung rangegangen, dass Hertha vielleicht auch versucht, in der ersten Viertelstunde einfach mal Druck aufzubauen und vielleicht Hamburg auch zu einem frühen Fehler zu zwingen und dann irgendwie, ja, früh in Führung zu gehen, vielleicht innerhalb der ersten 15, 20 Minuten. Das hat man halt überhaupt nicht gesehen, sondern Hertha hat sich halt von Anfang an in diese relativ passive Rolle halt reinzwängen lassen, ohne jetzt aber selbst wirklich kreativ zu werden, in dem Sinne, dass sie Hamburg zu irgendwelchen Fehlern gezwungen hätten. Und das war eigentlich das, was ich so überraschend fand. Also gar nicht so sehr, dass Hertha versucht hatte, irgendwie weniger zu machen, sondern dass man sich halt selbst irgendwie versucht hat, in diese passive Rolle hat reindrängen lassen. Und das mag jetzt zwar ein bisschen paradox klingen, weil man irgendwie mehr Ballbesitz hatte, aber es war halt irgendwie nie Ballbesitz in irgendwelchen Zonen, wo es halt wirklich gefährlich werden konnte. Und da war ich von Hertha eigentlich schon so ein bisschen enttäuscht. Und du hast jetzt auch gesagt, am Anfang dein Statement, die Bundesliga liefert manchmal so schwache Spiele ab oder viele schwache Spiele ab. Und Hamburg gegen Hertha war halt auch eins davon, weil es halt einfach relativ wenig passiert ist. Ja, war enttäuschend. Vor allem von Hertha war ich ziemlich enttäuscht, weil ich sie ja auch vor zwei Wochen gegen Bayern im Stadion da gesehen hatte. Da hatten wir ja drüber gesprochen. Ja. Und da hat mir ja der Ansatz in der Summe schon besser gefallen.
Eine konkrete Nachfrage hätte ich, oder würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Beim Hamburger SV, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man Holtby nicht auf die 6 zurückzieht. Neben wem dann auch immer. Ob neben Ekdal, Wallace oder Jung. Hand ins Zentrum und dann halt Kostic auf den linken Flügel bringt, weil gerade das fehlt mir beim Hamburger SV, dass da eben halt aus dieser Mittelfeldposition, aus dem zentralen Mittelfeld ein bisschen mehr nach vorne kommt, was Holtby ja schon könnte mit seinen Fähigkeiten am Ball. Hand ist meiner Meinung nach auf dem Flügel irgendwie verschenkt, der hängt da eher so ja in der Luft und seine besten Aktionen hat er ja aus der Zehnerposition eigentlich raus, jetzt auch gegen Hertha BSC, schöner Ball auf Nikolai Müller zum Beispiel in der ersten Halbzeit. Ja, aber Holtby spielt halt auf der 10, läuft da viel, aber nach vorne bringt er auch nicht so viel. Christopher, was würdest du zu der Umstellung sagen?
Ja, wäre sicherlich eine Variante. Was man halt bedenken muss, ist bei Kostic, dass es ja auch nicht so richtig läuft.
Ja.
Ist jetzt auch nicht hundertprozentig angekommen in Hamburg, hat jetzt eigentlich fast jedes Spiel gemacht. Und ich sehe jetzt 2 Tore und 2 Assists. Das ist natürlich für so viel Ablöse, wie da auch gezahlt wurde, eigentlich ein Tick zu wenig.
Naja, ein Tick zu wenig für was waren es, 14 oder 15 Millionen? Ist schon eher viel zu wenig, oder? Also was die Zahlen anbelangt zumindest.
Ja gut, das ist natürlich immer die Gesamtmenge. Ich will jetzt sagen, jeder Transfer ist immer schwierig und jede Umstellung oder jeder neue Verein ist dann anders und nach einem halben Jahr will man dann immer nicht schon so komplett mit der Keule draufhauen. Aber es ist natürlich schon so, dass man sich vielleicht von Kostic auch initial mehr versprochen hat und der jetzt vielleicht so ein bisschen außen vor ist und dann ist Hans sicherlich eine Überlegung. Der gegen Freiburg war es ja sogar Sturmspitze gespielt hat, weil Wood nicht gespielt hat. Ich glaube, Gisto tut sich da noch schwer, so diesen perfekten Weg zu finden. Gregoritsch ist ja sicherlich immer mal wieder eine Alternative. Dann gut, Lasogga ist jetzt komplett außen vor. Der hat ja zumindest in der Hinserie noch relativ viele Spiele gemacht. Was ich sehe, ist bei Hamburg oder zumindest gerade so in diesem Offensivbereich, dass Gisdol da noch nicht so den richtigen Schlüssel gefunden hat und noch nicht die Formation, wo es halt auch passt. Und das liegt dann auch zum Großteil daran, weil er halt auch viele Spieler hat, die so auf extrem unterschiedlichem Niveau performen. Also Nikolai Müller hattest du jetzt an der Stelle schon angesprochen, der kann mal 1-2 gute oder ordentliche Bundesligaspiele hintereinander abliefern, wo er vielleicht auch trifft. Und dann zugleich kommen danach wieder 3, 4, 5 schlechte. Und das ist halt wirklich das ganz große Problem. Und eine Variante hast du ja schon angesprochen, Holtby wieder ein Stück zurückzuziehen. Ja, wen willst du dann rausnehmen? Wolles und Ekdal sind jetzt auch keine, die allerschlechtesten an der Stelle. Man könnte höchstens vielleicht überlegen, mit 3 Sechsern zu spielen, aber dann ist es vielleicht auch schon wieder eine Struktur zu defensiv und dann passt der Übergang von Mittelfeld in Angriff da nicht mehr. Also das sind halt irgendwie Fragen, die sich halt Gisdol an der Stelle irgendwie ja gegenüber sieht und da muss er jetzt zumindest jetzt im Laufe der Restsaison dann irgendwie noch eine adäquate Lösung finden.
Konstantin, du hast das Spiel auch haarklein analysiert. Möchtest du noch was ergänzen zu dem, was wir gesagt haben?
Der Grund, warum die Sechser, warum zum Beispiel Wallace oder auch Ostrzolek in der Vergangenheit oder Saka auf der 6 spielen, ist, dass im Hamburger System die Sechser sehr großen Raum covern müssen und deshalb sehr dynamisch, physisch immer wieder Lücken füllen müssen. Ergo Holtby nicht unbedingt die optimale Besetzung da.
Okay.
Das war alles. Ansonsten, Man kann Hamburg gegen Hertha schauen, man kann seinen Sonntagnachmittag natürlich auch anders empfehlen. Ich möchte das aber niemand vorschreiben, also das muss jeder für sich selbst.
Das ist nett. Ja. Ihr hört den Vorcheck mit Christoph Ramm von mirsanroth.de und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de. Ich bin Christoph Fetzer und das sind die gesammelten Ergebnisse des 23. Spieltags in der Fußball-Bundesliga. Freitagabend, Augsburg-Leipzig 2-2. Augsburg damit ja nicht wirklich raus hinten. Und Leipzig jetzt mit 7 Punkten Rückstand auf die Bayern. Am Samstag, wie thematisiert, Dortmund-Leverkusen 6-2, Mainz-Wolfsburg 1-1. Die Bayern gewinnen in Köln mit 3-0. Bremen schlägt zu Hause Darmstadt mit 2-0. Hoffenheim gegen Ingolstadt 5-2. Topspiel, Samstagabend, Gladbach-Schalke 4-2. Und dann am Sonntag Frankfurt-Freiburg 1-2 und HSV-Hertha-BSC 1-0. Konstantin. Gibt es noch was zu diesen Partien aus deiner Sicht zu sagen ist, gesagt werden muss?
Nein.
Christopher.
Ich will mich jetzt hier nochmal selbst abfeiern und
für meine
grandiose Einleitung letzte Woche auf den Verweis, dass vielleicht irgendwie eine Mannschaft, die relativ weit oben steht, nochmal abrutschen könnte oder im Mittelfeld steht, nochmal unten reinrutschen könnte. Und es deutet sich ja zumindest etwas an, dass Schalke meine Worte erhört hat und mir endlich auch mal hier den Raum verschafft, hier mit den Fame abzufeiern.
Ja, aber das liegt ja nicht an dir, sondern wir haben ja dann Schalke zusammen gejinxt. Also das ist ja nicht dein Verdienst jetzt. Also bitte.
Nein, aber das ist
so, was wir am besten können, andere Mannschaften in den Himmel zu loben, damit sie dann komplett abstürzen.
Ja, das wollte ich an der Stelle nochmal unterstreichen. Könnte doch noch vielleicht ein etwas spannenderes Rennen werden um den Relegationsplatz. Ingolstadt und Darmstadt scheinen sich also ein bisschen zu verabschieden, aber mal die nächsten Wochen abwarten. Hm.
Der Unsung Hero des Spieltags. Konstantin.
Ousmane Dembélé.
Nicht besungen, oder was?
Doch. Nein, nicht hier im Podcast auf alle Fälle.
Okay, dann
singen. Habt ihr das mittelmäßige Spiel von Guerrero gesehen? Defensiv ganz schön anfällig gewesen.
Ja, aber hat er da trotzdem noch getroffen?
Ja, gegen Leverkusen. Das gilt nur als halbes Tor.
Ja, also einfach jetzt für die Leistung an diesem Wochenende Dembélé, oder hat es jetzt nicht den Hintergedanken oder jetzt keinen Bezug auf den letzten Podcast, Konstantin, so wichtig einschätze, oder? Es geht ja nur um diese Leistung jetzt.
Nee, wir haben hier einen Langzeitplot jetzt.
Okay, gut.
Dembélé versus Guerrero.
Christopher, ist Guerrero dann auch dein Unsung Hero?
Ja. Ich nehme mal, normal, ich hätte ihn fast genommen, aber ich entscheide mich mal für Niederlechner.
Ja, Kampfsau Niederlechner. Oh, habt ihr gesehen, wie er das Tor gemacht hat? Das zweite. Wie fein. Ja, es ist nicht nur eine Kampfsau, der kann auch richtig kicken. Wie er da den Radetzky aussteigen lässt. Sensation.
Das 1-1 war, das 1-1 war echt ein extrem guter Spielzug. Und wie er dann noch so Radetzky umkurvt. War schon herrlich.
Radetzschak?
Radetzschak?
Radetzschak. Zack, bam, zack, zack. Radetzky.
Notbremse oder, nee, wie? Gegentor oder Notbremse.
Das war aber nicht Radetzky.
Ja, aber Drobny.
Ja. Drobny. Zack. Genau.
Kommst du jetzt noch klar mit dem Namen, oder?
Radetzky.
Radetzky, ja. Komm, wir Radetzschak.
Also es war das zweite Tor des Spiels, sein erstes. Niederlechner vor Radetzschak, zack, vorbei. Hinein. Doppelpack Niederlechner. Ha, schön. Der Unsung Hero. Christopher, dein Zungenschnalzer des Spieltags. Geneigten Hörern des Podcasts auch als Moment des Spieltags bekannt.
Sonst nehmen wir ja immer Tore. Ich nehme diesmal eine Torhüteraktion. Und zwar die Parade von Manuel Neuer gegen Osako.
Guter Torwart, der Neuer.
Das war vielleicht der Kaneske-Moment. Kaneske-Moment von Manuel Neuer im Trikot der Bayern.
Und das in so einem wichtigen Spiel. Zu so einem wichtigen Zeitpunkt.
Der Kaneske-Moment oder
Kaneske-Moment? Kaneskeste.
Ich lege dich am besten wieder hin.
Der Kaneskeste-Moment.
Genau. Also von Kahn ist man das ja irgendwie gewohnt gewesen. Im Bayern-Trikot von Neuer hat man das jetzt nicht, oder hat man zumindest nicht so viele Paraden im Kopf, wo er wirklich mal so einen, wie sagt man so schön, unhaltbaren rausholt. In dem Fall war es wirklich mal so einer.
Gegen wen war diese eine Kahn-Parade irgendwie Champions League? Ich glaube gegen Moskau, oder? War das ZSK Moskau? Also aus 3 oder 4 Metern, also auf dem Weg in die eine Ecke ist und der schießt in die andere Ecke und auch ziemlich hart und der bringt den Arm noch hoch. Was gegen Moskau? Oder gegen Dynamo Kiew? Oder St. Petersburg? Irgendwas Osteuropäisches. St.
Petersburg hat man damals haushoch verloren.
Ja, nee, aber das war eine überragende Parade.
Das war UEFA Cup oder Europa.
Ich erinnere mich auch noch gegen Paraden, gegen Hansa Rostock, aber das war jetzt halt.
Gegen Hansa Rostock hat aber auch mal eine rote Karte gesehen. Da hat er auch eine.
Gelb-rot, weil er mit der Hand.
Geile Faustabwehr gehabt. Im Gegner
den Top. Das war gegen Rostock? Ja, das war auch sensationell.
Sag mal hinten, oder?
Das war auch ein Kaneska-Moment. Ich weiß
nicht, ob er den Ball da noch reingehauen hat, aber das wäre zum 3-3 gewesen.
Der war drin, glaube ich.
Ich habe leider gesehen. Ja, er war drin, ja.
Aber so hat man halt der Schiedsrichter hat gesehen, dass er mit den Fäusten reingesprungen ist.
Aber war es doch die Hand Gottes.
Nur die von Kahn.
Konstantin, dein Zungenschnalzer.
Bereits erwähnt hier in dieser Show, ich nehme den Freistoß von Wendell. Ein Lichtblick für die Leverkusen, wenigstens was. Schön reingeschnippelt in bester Ugo Ildirim-Manier.
Ja, es gibt aktuell so ein paar ganz gute Freistoßschützen in der Liga.
Ja.
Plattenhardt hat schon direkte Freistoßtore gemacht. Suttner schießt gute Freistöße, finde ich.
Junuzovic ist ein guter Freistoßschütze.
Ja,
und? Ich habe gehört, Çalhanoğlu ist auch ganz, ganz passabel
gewesen. Ja, ja. Kann ich mich auch erinnern. Aber was ich interessant finde bei diesen Freistößen ist oft, dass das jetzt halt wirklich wieder, wie du gesagt hast, geschnippelt werden. Wieder wirklich reingedreht. War ja zwischendrin mal die Tendenz, dass so Cristiano Ronaldo-mäßig mit so einer ganz speziellen Schusstechnik zu machen, dass der Ball halt runterfällt. Ja. Aber also jetzt auch gerade Suttner, der dreht sich ja auch ins Kreuzig rein, über die Mauer drüber. Das ist wieder mehr im Kommen, habe ich so einen Eindruck.
Ich habe ja nicht ohne Grund gesagt, in bester Ugo Ildirim-Manier. Hm. Wie wir ja wissen, Ildirim Freistoß-Weltmeister 2005 gewesen. Und das war eher ein Schnippler, während ja zur gleichen Zeit Juninho, der Spielmacher von Lyon, ja mit dieser Schusstechnik, dass man quasi unter den Ball kommt, meistens mit einer Schräghaltung des Fußes und dann eben wenn man hinter den Ball schaut, eine gerade Fluglinie hat, aber die dann sich eben hoch und runter bewegt. Also der Ball sozusagen ins Flattern kommt, man aber relativ gerade schießt, wobei sich auch der Ball natürlich auch so in der auf der Horizontallinie ein bisschen bewegen kann. Ronaldo macht das noch ein bisschen anders, der schießt mehr wie so eine Tippkick-Figur. Kriegt aber dadurch auch viel Trall rein, aber eben auch ganz anders angelaufen, sehr gerade und vollkommen richtig. Und aber die Schnippler, auch viele gute Brasilianer aus den 2000ern, das, abgesehen von Roberto Carlos, der hat eine andere Schusstechnik bei Freistoßen, das versuchen doch einige, weil natürlich die Schusstechnik wie Ronaldo ist, gerade wenn man sehr nah an der Mauer ist oder beziehungsweise sehr nah am Strafraum, wenn auch der Weg zum Tor nicht so weit ist, sehr, sehr schwierig. Da kann man eigentlich fast nur aufs Tor decken.
Miro Katletz hat, glaube ich, mal gesagt, das war auch ein guter Freistoßschütze. Und der hat gesagt, wenn der platziert genug ist, der Freistoß ist er drin. Der muss gar nicht fest sein, der muss einfach platziert genug sein. Hat wahrscheinlich nie gegen Manuel Neuer einen Freistoß geschossen, aber trotzdem. Ja, ich mag diese über die Mauer drüber geschnittenen, die mag ich auch echt extrem gern. Wo du dann so siehst, wenn er wieder sich schön reindreht und du siehst, so der Torwart macht so einen Schritt oder einen Zuckerer und merkt dann, wird nichts, dann mache ich mich nur lächerlich und dann ist er drin. Der Kopfschütter des Spieltags, Konstantin.
Ja gut, ich nehme dann einfach den Stendera. Also was Besseres habe ich jetzt auch nicht gefunden.
Ja, das haben wir ja schon thematisiert in der Einleitung und das dient auf jeden Fall als Kopfschüttler.
Mir ist es nichts. Also ich habe irgendwie an diesem Wochenende, ja, also können ja jetzt auch dann irgendwann wieder aufhören, auf ihm herumzuhacken. Er ist noch jung, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube gar nicht so viel jünger als ich. Aber keine Ahnung, also ansonsten war an diesem Wochenende jetzt nicht so viel, was ich jetzt zum Kopfschütteln fand. Vielleicht habe ich auch was übersehen.
Christopher, deiner?
Passend so ein bisschen zum Spiel nehme ich mal den Auftritt von Günther Perl, der nicht und sein Team aus der Partie Frankfurt gegen Freiburg, was jetzt nicht hundertprozentig glücklich war, kamen so ein paar Fehlentscheidungen zusammen, die das Spielergebnis dann doch schon stärker beeinflusst haben. Also normalerweise würde ich an der Stelle jetzt Schiedsrichter nicht erwähnen, wegen einer Fehlentscheidung, da haben wir relativ oft diskutiert. Ich glaube, hier war es jetzt einfach die Summe, die mich so ein bisschen zum Kopfschütteln gebracht hat, aber auch unter der Prämisse, die Konstantin schon erwähnt hatte, dass es jetzt nicht ganz so viele Alternativen gab, dann sticht sowas schon heraus. Also Tor von Rebic hätte vielleicht gegeben werden können, das wäre dann das zwischenzeitliche 2-1 für Frankfurt gewesen. Niederlechner stand beim 2-1 noch gut im Abseits, sagen wir es mal so. Also es war jetzt nicht kein ganz klares, aber es war schon, hätte man sehen können. Hinzu hätte erstgenannter Rebic auch vielleicht noch mit einer gelb-roten Karte versehen werden können, wegen zwei doch relativ heftigen Foulspielen. Also
ich fand auch den Einsatz von was Rebic gegen Kempf beim Frankfurter Tor, fand ich auch mehr als grenzwertig. Ich meine, der rempelt den halt einfach um, zwar mit angelegtem Arm, aber es geht nur gegen den Körper. Also das kann man vielleicht auch noch dazu nehmen.
Also es kam eine Summe an Entscheidungen einfach zusammen, die jetzt nicht hundertprozentig glücklich wirkten. Und dann fällt man dann an so einem Spieltag, in dem sonst relativ wenig passiert, dann doch ein bisschen heraus.
Deswegen gibt der Kicker dem Perl auch gleich mal eine 6. Einfach so, zack, Note 6.
Eine Kickernote 6 bedeutet ja eigentlich, dass die Karriere vorbei ist. Das ist sehr
zack, kabum.
Zack. Das war der Vorcheck mit Christopher Ramm von mirseinroth.de auf Twitter zu finden unter @ramm C. Danke dir, Christopher.
Danke.
Und mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Danke, Konstantin.
Ciao.
www.facebook.de/der Vorcheck, www.checkpot.fm, Twitter @check_pot. Ich bin Christoph Fetzer, auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.